NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. April 1684. Der Geburtstag der russischen Kaiserin Katharina I.
So etwas hat es in der russischen Geschichte weder vorher noch hinterher gegeben.
Eine Dienstmagd wird Kaiserin. Martha wird Katharina die Erste.
Und das bei dieser, ich sag mal, Neigung?
Nein, das ist die andere.
Ach, nicht die mit den Pferden, Sex?
Nein, das ist Katharina die Zweite, gern auch Katharina die Große genannt.
Dies aber ist die Geschichte von Katharina der Ersten.
Zu Katharina der Ersten würde mir als erstes einfallen, dass sie die einzige Kaiserin und Herrscherin Russlands gewesen ist, die vom sozialen Status einer litauischen Dienstmagd bis auf den Kaiserthron gelangt ist. Alle anderen Kaiserinnen sind aus politischem Kalkül geheiratet worden. Dieses ist die einzige Ehe gewesen in der russischen Herrschaftsgeschichte, die nicht aus politischem Kalkül geschlossen worden ist.
In Sachen Ehe hatte Peter I., russischer Zar von 1682 bis 1725, schon Erfahrung. Seine erste Gemahlin Jewdokia, von der Mutter ausgesucht, um den Sohn zu bändigen, mühte sich redlich, ihm zu gefallen. Umsonst. Schnell wurde er ihrer überdrüssig. Peter verbannte sie in ein Kloster, wo sie zur Nonne geweiht wurde. Geliebt habe er außer seiner Mutter Natalia nur zwei Frauen, sagt man. Anna Mons, die Tochter eines deutschen Gastwirts, und Katharina, eben jene Magd aus der Provinz Livland.
Die kann weder lesen noch schreiben. Und Russisch spricht sie nur dürftig.
Dürftig wie ihre Manieren und ihr Geschmack.
Dabei hätte er jede haben können.
Er hatte jede.
Katharinas Leben ist eher in der Poesie als durch handfeste Tatsachen überliefert. So viel ist klar. Sie wurde am 15. April 1684 als Martha Skavronskaja im Dorf Ringen bei Dorpat geboren. Beide Eltern starben früh. Die vier Kinder hatte man auf verschiedene Familien aufgeteilt. Die kleine Martha kam nach Marienburg, in den Haushalt des Pastors Glück. Detlef Jener, Biograf der russischen Zarinnen.
Und sie war ein kleines, frühreifes Mädchen, schon mit 10, 12 Jahren. Und schon zu diesem Zeitpunkt musste also der Pfarrer Glück seine Kinderschule, die er in seinem Hause hat, immer sorgfältig beobachten, weil die kleine Martha die Knaben und Mädchen alle durcheinander gebracht hat durch ihre sehr aufgeweckte, zupackende und frühreife Art. Selbst des Pastors Gemahlin, Frau Glück, hatte mehrfach Eifersuchtsanfälle, weil sie glaubte, dass Martha ihr den Mann abspenstig macht.
Um den sittlichen Frieden im Pastorenhaus nicht gänzlich zu gefährden, wird Martha mit einem schwedischen Dragoner verheiratet. Sie ist 17 Jahre alt. Die Ehe soll allerdings nur ganze 8 Tage dauern. Zwischen Russland und Schweden herrscht Krieg. Der Vormarsch der russischen Truppen zwingt den frisch Vermählten, Marienburg Hals über Kopf zu verlassen. Er taucht nie wieder auf. Generalfeldmarschall Scheremetjew nimmt die Stadt ein und die junge Martha in sein Haus.
Henri Vailloton.
Im Generalstab der russischen Armee verschwendete sie wahllos ihre Gunst, Tag und Nacht. Mit unwahrscheinlicher Schnelligkeit, die militärischen Ränge überspringend, wechselte sie aus den Armen eines Unteroffiziers in das Feldbett des Marschalls Scheremetjew, von wo aus sie mit einem Satz im Harem des Generals Menschikow landete. Dort entdeckte sie Peter.
Nein, schön sei sie nicht gewesen, meinen Peters Biografen, aber anziehend. Dunkle Augen, nette Stupsnase, üppiger Busen, sinnlich runde Hüften. Die einen sprechen ausschließlich von ihrer erotischen Ausstrahlung, die anderen von ihrem temperamentvollen Wesen. In Katharina sieht der Zar das ganze Gegenteil seiner prüden Gemahlin Jewdokia. Eine Frau von überschäumender Lebenskraft und einer gemütvollen Ausgelassenheit. Eine, die das Leben nimmt, wie es sich darbietet.
Alexei Tolstoi stellt sich ihre erste Begegnung so vor.
Sie trat ohne Scheu an Peter heran, machte einen tiefen Knicks, nahm seine große, auf dem Tisch liegende Hand und küsste sie. Er fühlte die Wärme ihrer Lippen und die Kühle ihrer glatten, weißen Zähne. Sie verbarg ihre Hände unter dem weißen Schürzchen und blieb vor Peters Sessel stehen. Die Beine hatte sie unter den Röcken leicht gespreizt.
»Setz dich, Katharina.«
Mitternächtig heulte der Sturm. Peter streckte sich, sah Katharina an.
»Nun, wie ist's? Es dürfte Schlafenszeit sein. Ich gehe, Katjuscha. Nimm eine Kerze. Leuchte mir.«
Eine Soldatenwaschfrau.
Eine Hure.
Die hervorragend kochen, nähen, bügeln kann. Was noch?
Sie tritt zum russisch-orthodoxen Glauben über und heißt ab jetzt Jekaterina Alexandrowna.
Katharina, die Geliebte des Zaren.
Peter der Große begehrte die Frauen in dem Maße, wie er sie verachtete. Seine Gespielinnen zu zählen, haben sich nicht einmal die eifrigsten seiner Biografen die Mühe gemacht. Es waren Gräfinnen, Mägde, Bojarentöchter, Schauspielerinnen, Fürstinnen, Gastwirtstöchter. Von kurzen, heftigen Affären ist zu lesen. Aber auch von Vergewaltigung, Demütigung, Alkoholorgien, bei denen Frauen für sexuelle Exzesse herhalten mussten. Einmal soll Peter fassungslos August dem Starken zugehört haben. Als der davon sprach,
eine Frau sei für ihn wie eine Landschaft, die man behutsam zu erobern suche.
Für Feinheiten der Liebe scheint der bärbeißige Peter nicht gemacht. Und Katharina?
Wenn er gesoffen hat mit seinen Kumpels, dann hat sie mitgesoffen, ja, hemmungslos. Und wenn sie meinte, ihr Peterchen könnte nun nicht mehr weiter trinken, dann hat sie ihn bei der Hand genommen und hat gesagt, Väterchen, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Und sie hat ihm dann seine Strümpfe gestopft und sie hat ihm seine Sachen gereinigt. Es gibt also rührende Briefe aus den Kriegsfeldzügen, nicht? Die erinnern so an ein richtiges kleinbürgerliches Ehepaar mit Strümpfe stopfen und Socken waschen.
Katjenka, Katharinuschka, was die Glückwünsche betrifft, da musst du selbst herkommen.
Ohne dich ist das Leben traurig.
Meine Wäsche schlecht gepflegt.
Kurzerhand packt sie ihre Sachen und folgt ihm aufs Schlachtfeld.
Sein Biograf Henri Troyat?
Sie kommt tatsächlich bis Poltawa und teilt das Lagerleben. Reitet herum, plaudert mit Soldaten, bietet ihnen volle Gläser Wodka an, verteilt Wäsche und Verbandsmaterial an Verwundete. Wohltätig und beherzt, lächelnd und tüchtig, bestärkt sie Peter in dem Gedanken, dass sie für ihn geboren ist.
Peter schätzt zwei herausragende Fähigkeiten an Katharina. Sie ist sparsam und sie bügelt die Wäsche wie keine zweite.
Aber sie erobert den Zaren nicht nur durch häusliche Qualitäten und ihre mütterliche Fürsorge.
Als Geliebte soll sie so kühn wie fantasievoll gewesen sein.
Nicht nur durch Folgsamkeit, sondern auch durch ein feines psychologisches Gespür. Sie widerspricht ihm nicht, wenn er einen Wutausbruch bekommt. Und wenn ihn einer seiner epileptischen Anfälle peinigt, redet Katharina mit sanfter Stimme auf ihn ein, bettet seinen Kopf in ihren Schoß, deckt sein Gesicht mit ihrem Busen zu und bleibt stundenlang mit diesem großen, kranken Kind sitzen, bis der Anfall vorüber ist. Nur bei Katharina fühlt Peter sich so geborgen. Und längst sind Hochzeitsgedanken in ihm gereift. Natürlich wird am Hofe getuschelt.
Wer den Bojaren die Bärte abschneidet und westliche Sitten ins orthodoxe Russland holt, der schreckt auch nicht davor zurück, eine Bauernmagd zu heiraten.
Eine Dirne.
Er heiratet sie nur aus Dankbarkeit.
Sie soll ihm ja das Leben gerettet haben, 1709 im Feldzug bei Prut.
Da wurden die Russen ja geschlagen von den Türken. Und Peter sah sich also schon in die Sklaverei verkauft. Und da hat sich also Katharina mit den Feldmarschällen zusammengetan, hat ihren Schmuck angeboten und hat es wirklich geschafft, dass eine Verhandlungsposition geschaffen werden konnte und sozusagen das Schlimmste verhindert worden ist. Der Frieden wurde hergestellt und Russland hatte zwar eine Niederlage erlitten, aber es fiel dann doch recht glimpflich aus für die Russen.
Und nun feiern sie Hochzeit. Im Jahre 1712, als die beiden schon 9 Jahre ein Paar sind und 2 Töchter haben. Danach begleitet Katharina ihren Mann auch zu Staatsbesuchen ins Ausland. Auf höfischem Parkett jedoch fühlt sie sich unsicher.
Der Markgräfin von Bayreuth, Schwester von Friedrich II., ist Katharina auf eben jener Bühne der Diplomatie ein willkommenes Fressen.
Schon ihr Anblick verriet ihre niedere Herkunft. Man hätte sie in ihren geschmacklosen Anzug für eine deutsche Komödiantin halten können. Ihr Kleid war altmodisch und starrte vor Silber und Schmutz. Vorn an ihm waren von oben bis unten ein Dutzend Orden und ebenso viele Heiligenbilder und Reliquien angebracht, dass man ein Maultier zu hören glaubte, wenn sie ging.
Peter wird solch ein Spott nicht entgangen sein. Dennoch kommt es bei eben diesem Besuch 1717 in Preußen in Gegenwart der Markgräfin und eines stattlichen Gefolges zu einer pikanten Begebenheit. Als die Herren und Damen ein Museum besichtigen, bleiben sie allesamt vor einer nackten männlichen Statue stehen.
Daniel Granin.
Die Marmorfigur zeigt den Zustand der sexuellen Erregung, was Peter sehr erheitert. Er fordert Katharina auf, den Phallus des Gottes zu küssen. Die Zarin ist verlegen, sträubt sich. Da wird er wütend und zwingt sie, das Marmorglied in den Mund zu nehmen. Die Höflinge feixen. Und Peter, den weder der Spott noch Katharinas Tränen kümmern, bittet den König, ihm die Skulptur zu verkaufen.
11 Jahre nach der Hochzeit verkündet der russische Zar, seine Gemahlin habe sich einen Titel durch Liebe und ihre Verdienste auf dem Felde verdient.
Ein unglaubliches Finale.
Bei der Krönung überreicht Peter der Erste Katharina den Reichsapfel als Symbol der Herrschaft. Das Zepter dagegen, das für seine Macht steht, gibt er nicht aus der Hand. Allein diese Geste macht deutlich, dass Katharina nicht selbstverständlich zur Thronfolgerin nach seinem Ableben bestimmt ist.
Die Zahl der Kinder, die Katharina zur Welt bringt, wird mal mit 12, mal mit 11, auch mit 10 angegeben. Fest steht, dass nur 2 überleben. Das allerdings sind Mädchen. Misst man den Wert einer Zarin nicht an der erfolgreichen Aufzucht eines Thronfolgers? Und hat Katharina nicht immer die Verbannte Jewdokia vor Augen? Es bleibt ein schmaler Grat, auf dem die Zarin lebt. Klammheimlich schafft sie Bestechungsgelder beiseite, um im Fall der Fälle nicht völlig mittellos dazustehen.
Und hier schließt sich nun ein interessantes Problem an. So sehr sie Freud und Leid geteilt haben, genauso schnell hat Peter seine Frau fallen lassen. Katharina hat sich einen Geliebten zugelegt. Es war interessanterweise der Bruder von Anna Mons.
Und der Kammerherr des Zaren. Natürlich erfährt der Zar davon, dass Katharina bestechlich ist und obendrein einen Liebhaber hat. Peter hat auch, wie immer, eine Geliebte. Aber dass Katharina es wagt? Er ist außer sich. Sie bangt um ihr Leben. Der Zar lässt Mons öffentlich köpfen. Während der Hinrichtung übt Katharina mit den Töchtern und dem Tanzlehrer ein Menuett. Sie muss ihre Gefühle verbergen, denn jede Art von Interesse am Schicksal des Geliebten würde sie in Gefahr bringen.
Und Peter hat ja die Geschmacklosigkeit besessen, ihr den abgeschlagenen Kopf von dem Mons in Spiritus auf den Schreibtisch zu stellen.
Man spricht nicht mehr miteinander.
Man isst nicht gemeinsam.
Man schläft nicht zusammen.
Man geht sich aus dem Weg. Und?
Man verzeiht. Das heißt, Herr verzeiht.
Aber nur offiziell.
Peter ist krank. Die letzten Monate seines Lebens weicht Katharina nicht von seinem Krankenbett. Ob sie miteinander geredet haben, hat niemand erwähnt. Am 8. Februar 1725 stirbt der Zar.
Und in Peters Todesstunde, da gibt es ja diese berühmte Begegnung mit seiner Tochter Anna, der er flüsternd die Worte gesagt hat, übergebt alles. Und dann ist sein Wort abgebrochen. Und da kein Thronerbe bestimmt worden ist, gab es also eine scharfe Auseinandersetzung unter den russischen Oligarchen. Letztlich hat sich die Partei Menschikows durchgesetzt und sie haben mit Waffengewalt durchgesetzt, dass Katharina die Erste auf den Thron gesetzt worden ist.
Nun übernimmt Katharina auch das Zepter. Das Land wird indes von Alexei Menschikow regiert. Schon 2 Jahre nach ihrer Thronbesteigung stirbt Katharina am 17. Mai 1727. Sie ist 43 Jahre alt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Schwochow an Katharina I., die heute vor 325 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die erste arabische Erdölkonferenz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.